So, wichtig, ich habe euch hier so einen YouTube-Kanal, habe ich hier, das habe ich von Thomas Bob gelernt, der hat das auch gemacht, so den habe ich jetzt, lege ich jetzt hier neben mich, dann kann ich ab und zu mal sehen, wenn er mich anfeuert oder ausbuht. So, eine Cappuccino, schön verlaufen, die Milch mit dem Kaffee, kennt ihr das, in diesem Becher, das ist nicht wirklich mehr ein Cappuccino, aber es schmeckt trotzdem noch. So, damit sind wir vorbereitet. Ich hoffe, ihr auch. Also wir haben uns ja gerade hier vorbereitet und wir haben ein Thema, ja, das ist kernwichtig. Natürlich, jedes Thema, was ich predige, ist kernwichtig, sonst würde ich es ja nicht predigen. Ja, so sind wir Prediger, wir leben immer im aktuellen Thema. Und das Thema ist Cash. Die Cash, also für die nicht plattdeutsch Redenden, die Kirche oder die Gemeinde, wie es im freikirchlichen Kontext meistens heißt. Und zwar Gemeinde Gottes Bestes. So, ihr seht, hier sind verschiedene Schafe, sogar verschiedenfarbige Schafe. So finden wir uns ja wieder in Gemeinde. Ja, es sind ja nicht immer alles nur die weißen Schafe. Vielleicht bist du auch schon mal das schwarze Schaf gewesen. So, verändert sich ja. Gibt ja auch einfach schwarzhaarige Schafe, gell, Eva? So, oder weniger haarige Schafe wie Thomas. Oder wir haben ja alle möglichen Farben hier und Colors hier. Und das ist ja das Schöne an Gemeinde. Wir sind bunt. Hier sind so viele verschiedene Persönlichkeiten und das kann man optisch gar nicht ausdrücken, so viele tatsächlich sind's. Ich möchte gerne einleiten mit einem grundsätzlichen Verständnis davon, was der Wille Gottes ist. Das habt ihr hier und da vielleicht schon mal gehört, aber sicherheitshalber, wir können auf drei Arten leben. Wir können außerhalb des Willens Gottes leben, wir können im zugelassenen Willen Gottes leben oder wir können im vollkommenen Willen Gottes leben. A, B oder C, hat Michael Schanze früher gefragt, ne? Drei Felder sind frei, hopp, plopp und so, ihr kennt das. Auf welchem der Felder stehen wir zum Schluss? Außerhalb, zugelassen oder vollkommener Wille? Okay? Ich kann in jedem dieser drei Bereiche wandeln und ich glaube nicht zu übertreiben, wenn ich sage, jeder von uns war schon in allen Bereichen und vielleicht sogar immer wieder mal. Okay, also mir geht das so, ich erlebe das manchmal so im Retroperspektive, dass ich merke, oh, das war nicht der vollkommene Wille Gottes. Ich dachte es vielleicht mal kurz, aber im Nachhinein sieht man dann Dinge klarer, das war es nicht. Okay, der Gott hat es zugelassen, Gott hat mich ausgehalten und all das und hat meine scheinbare Logik irgendwie ausgehalten und dann hinterher darf ich dann doch sehen, okay, Herr, vergib mir, das war es nicht, es hätte einen besseren Weg gegeben. Gut, gehen wir jetzt den besseren Weg. Wir wissen ja, Buße, Vergebung, neue Saat sind wirklich eine Quick-Lösung für jedes geistliche Problem, das du jemals haben kannst. Wichtig ist nur, du musst es ernst meinen. Also Vergebung funktioniert von Gott aus wie von uns aus tatsächlich durch Buße richtig. Ja, jemand, der Jesus Christus nicht nachfolgt, lebt immer in der Art 1. Sorry für dich, wenn du jetzt zuhörst und sagst, ich bin das erste Mal dabei und krieg gerade gesagt, ich lebe außerhalb von Gottes Willen. Das ist nicht schlimm, dass du es jetzt weißt, weil dann kannst du es ändern. Und ich helfe dir, versprochen, ich helfe dir noch, bevor dieser Gottesdienst vorbei ist, in den vollkommenen Willen Gottes hineinzukommen. Ist nicht schwer. So, ich war auch lange außerhalb, aber das macht alles nichts. Solange wir hören, wie wir reinkommen, geht ja alles gut aus. Ja, Menschen, die sich zu Jesus bekehrt haben, die können eben auf beiderlei Weise leben. Ich glaube nicht, dass du komplett außerhalb von Gottes Willen auf Dauer leben kannst als Christ, weil dann bist du wahrscheinlich gar keiner, sondern dachtest nur, du wärst einer. Weil wenn der Heilige Geist in dich eingezogen ist, zieht er dich schon immer wieder zu Jesus hin. Man kann Fehler machen als Christ, natürlich. Ich kann voll daneben hauen, aber ich erkenne das relativ schnell und mich zieht es dann wieder zurück. Ja, sonst muss ich mein Gewissen totschlagen und das funktioniert auf Dauer nicht. Ja, der vollkommene Wille Gottes, darum geht es natürlich. Und das heißt, Gott bestimmt meine Marschrichtung. Wir tun konsequent, was wir als seinen Willen erkennen, der sich vor allem eben durch die Bibel ausdrückt. Das ist der größte Willensvermittler von Gott, den wir haben können. Der ist ultimativ, der ist richtig, der ist unfehlbar. Kein Mensch ist das, aber die Bibel ist es. Ja, und die transportiert den Willen Gottes für unser Leben. In den Bereichen, wo wir das tun, und das ist das Schöne dabei, verspricht uns Gott seinen Schutz. Ich nenne das gerne den Schutzraum. Wir sind dann sozusagen umgeben von seinem Schutz. Stell dir vor, Engel stehen um dich rum oder andere Mächte schützen dich vor dem, was der Teufel gerne mit dir machen würde. weil du in Gottes vollkommenem Willen bist, hast du eine Schutz, eine Grundsicherung sozusagen, die ist nicht zu toppen von irgendwas anderem. Das kann dir keine Lebensversicherung bieten. Und Gott finanziert solche Bereiche, wenn wir in seinem Willen unterwegs sind. Ganz egal, was er dir sagt zu tun, wenn du es tust, hast du A, die Kraft, B, die Motivation, C, das Geld, D, die Zeit, E, die Mitarbeiter und was auch immer du sonst noch brauchst. Du wirst das tun können, wenn es sein Auftrag war. Wenn es deine gute Idee war, haben wir alle schon gehabt, so gute Ideen, wo wir dachten, die sind von Gott. Und dann fangen wir an und dann laufen wir leer, die Power geht raus und wir merken, Mist, warum habe ich jetzt keinen Bock mehr drauf? Warum ist nach 2 Wochen die Luft raus? Und wie auch immer, dann merkst du, oh, das war nicht Gottes Idee. Das war deine Idee. Vielleicht eine gute Idee. Vielleicht sogar eine, die was Gutes bewirkt hat. Aber es ist nicht sein vollkommener Wille gewesen, sondern Gott hat zugelassen, dass du der Sache nachgehst, weil die war dir offensichtlich sehr, sehr wichtig. Und manchmal denken wir ja mehr von uns, als wir von uns denken sollten. Richtig? So das Selbstüberschätzen ist ja ein Vorrecht der Jugend. Aber ich habe gemerkt, auch wenn man älter wird, geht das nicht ganz weg. Okay, ja, da müssen wir mit umgehen. Aber weiß der Gott, Vergebung, Buße, Vergebung, neue Saat ist gültig. Ja, an der Bibelstelle, 5. Mose 28, 13, 14, hier heißt es, und der Herr wird dich zum Haupt setzen und nicht zum Schwanz. Und es wird mit dir nur, weißt du, nur aufwärts gehen und nicht abwärts. Wenn du den Geboten des Herrn, deines Gottes, gehorchst, die ich dir heute gebiete, dass du sie bewahrst und tust, und wenn du nicht abweichen wirst von all den Worten, die ich euch heute gebiete, weder zur Rechten noch zur Linken, so dass du nicht anderen Göttern nachwandelst, um ihnen zu dienen. So weit einfach nur. Ihr merkt, das ist eine Wenn-Dann-Geschichte. Immer schon gewesen, wird es immer sein, auch wenn manche Christen denken, ja, es ist ein Automatismus. Jein. Ein Automatismus startet auch mit einem Knopfdruck, versteht ihr? Wenn der Knopfdruck fehlt, startet der Automatismus nicht. Der ist nicht einfach da, sondern den aktiviere ich durch irgendetwas. Und im Glauben aktiviere ich ganz, 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 ganz viel, was das Wort Gottes mir verspricht und zusagt. Aber es hat immer einen auslösenden Faktor, der mein Handeln, meine Worte manchmal, meine Handlung, meine innere Haltung, meine Bußbereitschaft, all diese Dinge können da der ausschlaggebende Moment sein. Also der Umkehrschluss von dieser Bibelstelle, wo uns alles gelingt, ist dann auch oft der, dass wenn du dich nicht weiterentwickelst oder es stetig nur bergab geht oder du ein Zickzackleben führst, möglicherweise du in einem wichtigen Bereich deines Lebens nicht im vollkommenen Willen Gottes bist. Das kann sein, ist nicht immer so. Gottes Willen, ich will niemanden verdammen, aber es ist zumindest ein Gedanken wert, mal zu überlegen, um mal zu fragen, Gott, ist da etwas, was ich übersehe? Weißt du, der Teufel hält uns gerne blind und wir denken, alles ist gut und merken gar nicht, dass unsere Haltung oder irgendwas in unserem Leben nicht in Ordnung ist. Und dann fehlt der Schutz und wir kommen nicht da an, wo wir eigentlich glauben, dass wir sein sollten und das Wort es auch sagt. Ja, die Menschen, die sich nie bewusst zu Jesus bekehrt haben und die nie Sündenvergebung empfangen haben, die sind natürlich massiv außerhalb des vollkommenen Willens Gottes. Und die Hauptaufgabe von uns, die wir Christus kennen, ist es darum natürlich, dass sie von diesem Jesus hören. Dass sie ihn kennenlernen, dass sie ihm persönlich begegnen und dann merken, wow, das größte Ding im Universum ist gar nicht die newste Netflix-Serie oder Amazon Prime-Serie. Die ist gar nicht das coolste Auto, das ich je gefahren habe. Oder setz ein, was du willst, sondern die ist Jesus Christus. Der lebendige Gott hat Gemeinschaft mit mir oder hätte sie gerne. Wie cool ist das denn? Ja. Das ist die Spitze all dessen, was wir in diesem Leben erleben können. Und wie cool, wenn man das schon als junger Mensch erlebt. Und du wirst damit älter und merkst, wow, dein Leben geht anders aus als das all deiner Schulkameraden oder deiner Umgebung, die ohne Gott leben und ganz andere Erfahrungen machen, eben nicht gute. Ja, es gibt 3 Arten, den Willen Gottes für die Gemeinde oder für die Kirche oder auch, wenn ihr im Christuszentrum euch zugehörig fühlt, für euch hier im Christuszentrum, wie ihr diesen Willen Gottes leben könnt. Ihr könnt, und das funktioniert auch immer wieder, interessant, ihr könnt alleine ohne Gott leben. Außerhalb des Willens Gottes, habt ihr schon verstanden, ne? Das ist die erste Stufe. Ich lebe alleine ohne Gott. Rate ich niemandem, weil wer einmal Gott kennengelernt hat, der will das ja gerade gar nicht mehr. Darum, die 2. Stufe ist vielleicht für Christen die gefährlichste. Ich lebe alleine mit Gott. Ich brauche keine Kirche. Ich brauche keinen Pastor, ich brauche keine Kleingruppe, ich brauche keinen, dem ich irgendwas was sagen muss oder der in mein Leben reinspricht. Nee, ich bin mit Gott unterwegs. Ja, habe ich oft schon erlebt, wie Leute in der Fußgängerzone standen mit einem Plakat. Und wenn ich dann gefragt habe, wo gehören sie dazu? Ich gehöre zu keiner Gemeinde, nur Jesus und ich. Da dachte ich, oh, wie schade. Wie schade, verpasst so viel und merkst es gar nicht. Naja, Gott lässt es zu. Wahrscheinlich kommen diese Leute trotzdem in den Himmel, weil sie ja Jesus lieb haben. Aber da sie ja nicht gehorsam sind, in wesentlichen Bereichen, wie zum Beispiel, verpasse nicht die Veranstaltung. Nur so ein Kick, Gott sagt viel über Gemeinde. Das ist ja seine Idee, er hat sie ja geschaffen. Dann verpassen sie auch viel, was damit zusammenhängt. Und so kommen wir zum dritten und schönsten Punkt, zusammen mit Gott in einer lokalen Gemeinde zu sein. Das ist, was die Bibel uns mehr als nur anrät. Sie befiehlt es uns letztlich. Gott will, dass wir zusammen mit ihm in Gemeinschaft leben, die echt ist und die tief geht. Ich spreche jetzt hauptsächlich zu denen unter uns, die bereits eine lebendige Beziehung zu Gott haben, also zu Lebensstil 2 oder 3 fähig sind. Manche Christen haben sich bewusst oder unbewusst entschieden, ihren Glauben unabhängig von anderen Christen zu leben. Und hierfür gibt es Gründe. Und die will ich auch gar nicht zur Seite wischen, weil die sind real und die können sehr mächtig sein, weil die emotional ganz viel mit jemandem machen können. Da ist Enttäuschung zum Beispiel als Grund von Leitern oder von anderen Christen. Leute sind in Gemeinde verletzt worden oder fühlen das zumindest so. Vielleicht würden die anderen Leute das ganz anders darstellen. Das ist ja immer so die Zwei-Seiten-Geschichte. Aber wenn ich Verletzung fühle, tut es erstmal weh und es kann mit mir was machen. Oder die sich nicht reinreden lassen wollen ins eigene Leben. Die autonom sein wollen. Funktioniert übrigens nicht im Reich Gottes, habe ich gemerkt, autonom zu sein. Selbst wenn du völlig ohne Gemeinde bist, wenn du Christ bist, bist du nie autonom. Weil dann spielt ja Gott keine Rolle. Wenn Gott nicht die Hauptrolle spielt, spielt er keine Rolle. Und dann bist du nicht autonom, sondern alleine. Mit all dem, was im Leben auf dich zukommt. Das ist nicht lustig. Jesus hat eben von Beerdigung gesprochen. Wir alle wissen, dass das Leben nicht nur Sonnenseiten hat. Auch für charismatisch pfingstliche Worte des Glaubenschristen nicht. Da kommen Momente. Und einige von euch leben gerade in Zeiten, die sehr schwierig sind. Vielleicht schon viel länger, als du dir das hier vorgestellt hättest, dass du es aushältst. Und nein, ich habe nicht alle Antworten. Bei weitem nicht. Aber ich weiß eins. Mit Gott in der Krise ist besser als ohne Gott in der Krise. Weil manche Krise in meinem Leben hätte ich ohne Gott einfach nicht überlebt. Ich wäre heute nicht mehr da. Ganz praktisch nicht mehr. Und vielleicht denkst du mal über dein Leben nach, vielleicht kommst du oft zu ähnlichen Ergebnissen und denkst, ja, wenn ich all das in meinem Leben ohne Gott durchgemacht hätte, wäre ich zumindest ein anderer heute. Vielleicht sehr einsam, vielleicht aber eben auch schon gar nicht mehr da. Ja, sich nicht reinreden lassen heißt letztlich voller Angst zu sein. Denn warum lasse ich mir nicht reinreden? Weil ich Angst habe, dass jemand in meinem Leben was findet, was nicht gut ist, mich nicht als okay sieht oder mich manipulieren will. Was auch immer, das sind ja irgendwelche Hintergründe dafür. Das ist ja nicht nur, weil Menschen böse sind. Das sind alle böse von Grund auf, sagt die Bibel. Aber Gott verändert ja was, Gott sei Dank. Und trotzdem kann ich innerlich immer noch kaputt sein in verschiedenen Ecken, wo ich Gott noch nicht rangelassen habe. Andere wollen niemand Rechenschaft geben oder eine Hintertür aufhalten, falls man doch noch Fehler in der Gemeinde erkennt. Und dann kann man schnell noch gehen. Machen regelmäßig Leute auch bei uns. Weiß nicht, wo du zuschaust, aber schau mal in deine lokale Gemeinde vor Ort. Es wird dasselbe sein. Diese Angst, dass doch Fehler da sind. Dass der Pastor doch nicht perfekt ist. Jemand sagte mal, wenn du die perfekte Gemeinde suchst, ist sie in dem Moment gestorben, als du sie betreten hast. Weil ich bin nicht perfekt und du auch nicht. Und niemand ist es, außer ihm. Preis sei Gott. Warum sagt die Bibel so viel darüber, dass wir einander ertragen sollen? Ertragen! Ertragen heißt, ich buckle jemanden und schlepp den Stück mit, wo er allein nicht hin kann. Das ist anstrengend, das ist nicht angenehm. Vielleicht will der das gar nicht und was auch immer. Aber das ist Kirche, das ist Gemeinde. Wir lassen einander nicht einfach liegen. Wir alle kennen diese heroischen Kriegsfilme, wo der Captain sagt, wir lassen keinen zurück. Dann holt man den Mann noch unter schwersten Artilleriefeuer, verliert drei andere dabei, aber hat den einen gerettet. Kennt diese Art von Filmen. Aber das ist im Reich Gottes, finde ich, ein Standard. Nein, du kannst niemanden retten, der nicht gerettet werden will, das weiß ich. Du kannst doch niemandem helfen, der deine Hilfe nicht will, weiß ich auch. Aber wo immer jemand ist, der dir signalisiert, ich bräuchte Hilfe und du hast etwas zu geben, dann gibst du es. Ja, ich weiß, es gibt Situationen, wo du sagst, ich kann da nichts geben. Ich habe nichts mehr, habe alles gegeben. Ist okay, weil wir sind ja nicht Gott, es ist die andere Wahrheit. Manchmal müssen wir auch loslassen und sagen, Gott, ich habe keine Ahnung. Ich liebe diesen Mensch, aber ich kann nichts mehr tun, außer ihn lieben und für ihn beten. Möglicherweise ist das alles, was gebraucht wird. Wir unterschätzen Gebet oft. Dann gibt es Leute, die tanzen gerne auf verschiedenen Hochzeiten. Ich nenne die gerne die U-Boot-Christen. Die tauchen immer da auf, wo gerade was los ist, aber sind nirgendwo verbindlich, haben keine wirkliche Zugehörigkeit zur Gemeinde, unterordnen sich auch niemandem, weil sie das nicht wollen. So Freigeister, ja. Dann gibt's welche, und das ist vielleicht das Tragischste, weil all die anderen, könnte man auch sagen, also die hätten eigentlich vom Wort her wissen können, was die Bibel sagt. Das ist nämlich nicht versteckt oder so, sondern ist sehr offensichtlich im Neuen Testament. Aber dann gibt's die, die Irrlehren aufgesessen sind. Wo man behauptet, man brauche nur Gott, aber keine Gemeinschaft mit anderen. Oder diese Irrlehren, die verurteilend sind. Wisst ihr? Im Internet, sag mal, wenn du was gegen Wortes Glaubens lesen willst, googelst du und du findest, was wir alle für Teufel sind, ist gar kein Problem, findest du hunderte von Artikeln. Die findest du aber auch über jeden, der jemals für Gott irgendwas Großes bewegt hat. Über jeden. Kannst du Joyce Meyer suchen, Kenneth Hagin, Kenneth Copeland, Reinhard Bonnke, egal. Auch aus verschiedenen Richtungen, da findest du jeden was. Weil es Leute gibt, die scheinbar nichts Besseres zu tun haben, als sich auf das Negative zu konzentrieren und das, damit die anderen auch alle wissen, wie negativ das ist, zu verbreiten. So, ich habe es nie verstanden, was diese Menschen treibt. Aber ich möchte dich warnen, weil die streuen Gift, das wächst. Ja, und ich fand es immer wieder erstaunlich, wenn Leute die Gemeinde verlassen, weil sie von irgendeiner Internetseite irgendwas gelernt haben, was ja so schlimm ist, was wir tun. Dass wir den Geist von unten haben oder irgendwas. Leute, die jahrelang hier waren, die Segnung bekommen haben, die Heilung bekommen haben, die aufgestiegen sind in ihrem eigenen Leben, wirklich auch Wohlstand und andere Dinge sind reingekommen. Und dann auf einmal glauben sie irgendeinem wildfremden Menschen, der irgendwelche Theorien veröffentlicht, die ein bisschen glaubhaft dargestellt werden, und anstatt den Leuten, mit denen er oder sie jahrelang abhängt. Und das erschreckt mich manchmal, weil ich denke, hallo? Was ist da eigentlich kaputt? Keine Ahnung. Etwas. Gut, der Gedanke Mitgliedschaft einer Organisation ist nicht biblisch, das habe ich auch schon gehört. Hat man auch immer wieder mal, ja nein, das ist ja weltlich und das ist ja alles nicht Käse, also lies das Neue Testament. Und dann gibt es die Gruppe, und die möchte ich ganz klar benennen, das ist wachsender Gehorsam gegenüber Gottes Wort, Ungehorsam gegenüber Gottes Wort. Das sind Leute, die einfach nicht das tun wollen, was die Bibel sagt und was sie auch klar sehen. Und das ist eine gefährliche Situation. Das sind Leute, die schlafen mit jemand anderem, mit dem sie noch nicht verheiratet sind oder mit dem sie nicht verheiratet sind. Das sind Leute, die schwarz arbeiten und Schwarzarbeiter bezahlen. Weil sie Vorteile haben, weil sich's gut anfühlt, weil das Herz sie dahin treibt. Gefährliches Ding, unser Herz. Oder seinen Zehnten nicht in die Gemeinde gibt. Oder verstößt bewusst gegen solche oder ähnliche Gebote und hält dann von vornherein natürlich auch Abstand, weil man merkt, wenn ich da näher rankomme, würden die ja merken, dass ich eigentlich ein Leben führe, was überhaupt nicht christlich ist oder geistlich ist. Ja, schwierig. Gott teilt uns in der Bibel klar mit, dass die verbindliche Mitgliedschaft in einer lokalen christlichen Gemeinde für jeden Nachfolger von Jesus Christus Pflicht und nicht Kür ist. So, bis dahin so als Einleitung, okay? Und jetzt gucken wir uns drei knackige Punkte an. Und der erste, der sagt uns sechs Gemeinde, ja, Prinzipien, nenne ich sie mal, wie das Neue Testament Gemeinde beschreibt. Das erste Prinzip ist das Königreichprinzip. So, Gott macht uns klar, das ist keine Demokratie, auch kein Kommunismus oder irgendeine andere Staatsform, die wir so aus der Geschichte inzwischen kennen, sondern hier gibt es einen König und der möchte jeden Truppenteil seiner Streitkräfte, so als Königreich, ne, führen. Also das heißt, den Truppenteil Christuszentrum Limburg möchte er gerne führen, den Truppenteil katholisches Bistum Limburg möchte er gerne führen, den Truppenteil FEG Limburg möchte er gerne führen, den Truppenteil Familie Schmidt möchte er gerne führen. So, es geht ja auch in Untergruppen dann weiter. Und dann kannst du deinen Namen nehmen und jeden anderen. Das ist Königreich. Da ist wirklich einer der Chef. Kennt ihr noch Hurra Deutschland? Ganz früher, 90er Jahre. Ich bin der Chef. Helmut Kohl. Aber Jesus ist der Chef. Er ist wirklich der Boss. Er ist der General. Er ist der oberste Feldherr. Er ist der König, der Kaiser oder wie auch immer du ihn nennen willst. Weil es ist ein Königreich, in dem wir leben. Das zweite ist das Prinzip Einfluss. Der Einfluss einer Gruppe von Christen auf die Gesellschaft ist immer viel größer als die eines Einzelnen. Das hat verschiedene Gründe. Will ich nicht näher, ich will es nur mal zeigen. Schaut, auf diesem Bild seht ihr, wie dieser Wasserfall einfließt in diesen Fluss und dort weiterfließt. Da fließt etwas ein. Wir als Gemeinde lassen etwas einfließen in den geistlichen Raum unserer Stadt, ja sogar unseres Landes. Einige von euch haben Einfluss auf gewisse Bereiche. Und du merkst, es fließt ein. Königreich ist immer ein Einfluss. Also das Reich Gottes, die Gemeinde, ist eine Einflussoption von Gott. Andere sagen, es ist ein Brückenkopf. So im Krieg hast du einen Brückenkopf im feindlichen Land. Und wenn du den halten kannst, kannst du Nachschub bringen und kannst dann Stück für Stück dieses Land erobern. Nun, wir führen keinen Eroberungskrieg, sondern einen Verteidigungskampf. Weil die Schlacht ist schon gewonnen. Wir müssen nur das verteidigen, was Gott gewonnen hat. Und das tun wir im Glauben. Relativ simpel, relativ einfach. Aber wir haben es zu tun. Das Prinzip 3 hier ist das Prinzip Leib. Ja, da habe ich mich schwierig mit dem Bild getan. Ich habe mal diesen netten Herrn genommen. Weil in einem Körper hast du verschiedene Organe innen und du hast auch verschiedene Extremitäten außen. Und die Bibel sagt ganz klar, die Dinge müssen zusammenarbeiten, damit es funktioniert. Der Leib funktioniert nicht getrennt voneinander. Sobald du den Arm einen Millimeter weglegst vom Rest des Körpers, kann der nicht mehr greifen. Es ist keine Funktion mehr da. Es ist außerhalb der Kontrolle. Weil wer ist das Haupt des Körpers? Ja, genau, da haben wir es wieder. Da ist doch wieder der Chef, gell? Genau. Jesus ist der Boss der lokalen Gemeinde, der universellen Gemeinde, der Hausgemeinde, der Familiengemeinde. Ja, jede Form, wo sich zwei oder drei zusammentreffen, davon ist er das Haupt. Und hinter den Möglichkeiten zurückzubleiben, wollen wir ja nicht, weißt du. Damit die Körperfunktionen vollständig erhalten bleiben, muss alles miteinander in Verbundenheit sein. Wir reden oft von verbindlicher Mitgliedschaft in einer lokalen Gemeinde. Ein Wort, was immer mehr so an den Rand gerät, weil, ja, heute geht man dahin, wo was los ist. Da ist gerade eine Erweckung oder gerade ein super Heilungsprediger oder gerade irgendein toller Prophet. Ja, kann man ja. Man kann ja auf eine Konferenz gehen, auf ein Seminar gehen. Aber, weißt du, Identität ist ein Schlüssel. Wir sagen oft, jede Kleingruppe hat die DNA dieser Kirche. Und wir haben eine klar definierte DNA. Wir wissen, wer wir sind und wir wissen auch, wer wir nicht sind. Das heißt nicht, dass wir das, was wir nicht sind, ablehnen. Sondern dass wir für uns in 33 Jahren jetzt letztendlich von den Beginnen an definiert haben, was Gott uns anvertraut hat, wie Gott uns als Gemeinde gestrickt hat. Und wahrscheinlich bist du genau deswegen hier, weil wir so sind, wie wir sind. Es gibt ja viele andere gute Gemeinden, auch in der Stadt und darüber hinaus. Die haben andere Schwerpunkte. Die hat Gott anders aufgestellt und beauftragt. Und das ist gut so. Die werden alle gebraucht. Wir sind nicht besser als andere. Aber wir sollten die Besten sein, die wir sein können. Mit unserer Berufung, mit unserem Auftrag. Und daran arbeiten wir ja auch. Mit allem, was wir können und verstehen und auch manchmal nicht verstehen. Du wurdest für eine besondere Aufgabe erschaffen. Weißt du, in diesem Leib, da gibt es keine Fremdkörper. Du bist kein Geschwür in diesem Leib, was einfach nur irgendwo rumhängt, wie so ein Blinddarm. Du bist kein Blinddarm hier. Wenn du Teil des Christuszentrums bist, bist du ein wesentlicher Teil. Und du hast eine Funktion. Ich weiß nicht genau, was sie ist. Heute im Teil 4 gehen wir ja wieder davon aus, nachher in Next Steps, wenn ihr dabei bleibt, um 12:30 geht es hier weiter. Jeder ist eingeladen, dabei zu sein. Das ist ziemlich cool. Meine Frau geht da mit euch um und zeigt euch auch da, Was bin ich denn für ein Teil? Wo passe ich denn rein in diese Kirche, wenn ich hierher berufen wurde? Wenn du nicht hierher berufen wurdest, dann geh in die Kirche, wo Gott dich hinruft. Und wenn du keine weißt, dann hör nicht auf, Gott zu fragen, bis er dir Klarheit gibt. Manchmal muss man sich 1, 2, 3 Kirchen angucken, wenn man gar keine Antwort bekommt und fühlt dann so in seinen Geist, nicht ins Herz, in den Geist und fragt Gott, ist das mein Platz? Und dann merkst du, wie eine Freude hochkommt und Frieden in dir wächst. Und Stück für Stück spürst du, das ist mein Zuhause. Und Christen ohne Zuhause tun mir unendlich leid. Ja, wir können jetzt nicht so leben, wie wir wollen. Mir tun einige so richtig leid, gerade die jetzt alleine sind, weil sie alleine wohnen. Und das ist eine schwierige Zeit. Aber ich weiß auch und höre immer wieder, wie Leute sich umeinander kümmern. Hier in unserer Gemeindefamilie. Wenn man anruft, wenn man sich auch mal besucht, einer darf ja. Wenn man miteinander Gebetsgemeinschaft hat oder andere Dinge macht. Und ja, auch in Krisen sehe ich doch auch, wo meine Familie ist. Aber bitte, bitte, denk auch nicht so, ja, meine Familie muss mir aber jetzt nachlaufen. Das ist nicht die Lösung. Die Lösung ist immer, ich fordere ein, was ich brauche. Das machen gesunde Persönlichkeiten, immer und überall. Nicht mit Macht, sondern ich hätte gerne, ich bräuchte, würdet ihr. Und dann wirst du immer Leute finden, die sagen, okay, gerne. Ja, danke, dass du es sagst, ich wusste es nicht. Wisst ihr? Und zwar denken wir, die Gemeinde muss ja alles wissen, die Pastoren wissen lang nicht alles und die Gemeinde oft noch weniger. Ja, woher soll man wissen, wie es dir geht? Meld dich. Meld dich und wir telefonieren zusammen, wir beten mit dir, wir beten für dich auch die Zeit davor und danach. Was wir tun können in dieser Zeit, tun wir. Wir entdecken unsere Rolle auch im Leben durch die Beziehungen zu anderen Menschen. Ja, oft erlebe ich überhaupt erst, was meine Rolle ist, wenn ich mit Menschen in Kontakt bin, die Christen sind, die in dieser Gemeinde sind. Und merke, wow, was da sehe ich, die Eva, die ist mir so sympathisch, da zieht es mich so hin. Und es könnte sein, dass das heißt, hey, der Kinderdienst wäre was, wo du mal reinschnuppern solltest. So einfach kann das manchmal sein. Gott führt auf diese Weise, durchaus, durch Sympathie, durch Interesse, wo man merkt, da stimmt die Chemie miteinander, dann geben wir dem nach. Paulus illustriert ja das in seinem Brief an die Gemeinde in Rom. Er sagt, denkt an den menschlichen Leib. Er bildet ein lebendiges Ganzes und hat doch viele Teile. Und jeder Teil hat eine besondere Funktion. So ist es auch mit uns. Als Menschen, die zu Christus gehören, bilden wir alle ein unteilbares Ganzes. Aber als Einzelne stehen wir zueinander wie Teile mit ihrer besonderen Funktion. Wenn ein Organ vom Körper getrennt wird, vertrocknet es und stirbt oder stirbt innerlich. Und das gibt oft Sepsis, es gibt Krankheit, es gibt oft Tod. Manchmal stirbt ein Leib nur, weil ein Organ aufgehört hat zu funktionieren. Das haben wir alle schon gehört und erlebt. Wenn die Leber nicht mehr arbeitet oder sogar das Herz aufhört, ja, dann ist Feierabend. Die Lungen geben auf. Jetzt durch Covid-19 ist das oft ein Grund, warum Menschen sterben, weil ein Organ es nicht schafft. Es kann allein nicht existieren und genauso wenig kannst du es. Getrennt und abgeschnitten vom Blutkreislauf des Körpers wird dein geistliches Leben verkümmern und irgendwann sogar vielleicht aufhören zu existieren, wenn du nicht irgendwo angeschlossen bist, wo Gott das Haupt ist. Und das nennt Gott Kirche oder Gemeinde. Weißt du, deshalb tritt als erstes Symptom des geistlichen Zerfalls eigentlich immer zwei Sachen ein. Zunächst der unregelmäßige Gottesdienstbesuch und zweitens, man hört auf zu spenden. Das erleben wir seit vielen, vielen Jahren, Jahrzehnten deswegen. Das sind immer die ersten Frühindikatoren. Wenn das anfängt, weißt du schon, okay, in ein paar Monaten ist die Person nicht mehr da. Und oft nutzt es auch nichts mehr nachzugehen, weil sie hat ja kein Gespräch gesucht. Hat also ihre Meinung eigentlich schon, ihre Entscheidung schon getroffen. Und dann ist es ohnehin nicht mehr unser Job, jemanden zu überreden. Wir können überzeugen, wenn wir reden, natürlich. Aber Entscheidungen müssen natürlich auch respektiert werden. Jeder hat ja das Recht zu entscheiden, ob er bleibt oder geht, jederzeit. Und wir wollen auch keinem böse sein deswegen. Wir haben nämlich auch gemerkt, man begegnet sich immer zweimal im Leben. Und manch einer, der vielleicht geht, mit dem er wirklich böse sein könnte, auf die Art, wie er geht, ist vielleicht in 5 Jahren wieder hier. Und freut sich, wenn wir es ihm dann nicht so schwer gemacht haben, wieder hierher zu kommen. Manchmal erlebt man halt hinterher erst, was richtig und falsch ist. Wenn wir anfangen, die Gemeinschaft zu vernachlässigen, dann wird auch alles andere ins Rutschen geraten. Okay, aber genug zu dem Prinzip. Gehen wir zum Prinzip hineingeboren. Das Prinzip mag ich sehr gerne. Hineingeboren heißt, normalerweise wird ein Mensch in die Kirche oder Gemeinde, lokale Gemeinde hineingeboren, in die er auch berufen ist. Natürlich gibt es hinterher auch Berufungserlebnisse, die einen woanders hinführen können. Es gibt Lebensumstände, die einen woanders hinführen. Aber so als Grundsatz ist es so natürlich, wie als meine Mutter mich geboren hat, bin ich tatsächlich nicht auf die Idee gekommen, ich würde lieber in der Familie Bob groß werden. Maria war ja eine gute Freundin auch von meinen Eltern und Maria und Jürgen. Die Idee kam mir als Baby gar nicht. Ich wusste, ich bin hier hineingeboren worden, ins Haus Trümper, und ich war damit im Trümperkind. Punkt. Nun gut, nachher eine Pubertät, ne, da überlegt man nochmal, oh, wenn man lieber woanders, wenn man lieber jemand anderes. Gut, das geht auch vorbei, ihr Eltern, wenn ihr das gerade durchmacht, geht rum. Irgendwann bist du nicht mehr die furchtbarste aller Mütter, sondern die Traummutter, weil man merkt, ey, ist wirklich die Beste. Aber ja, es gibt die Zeiten. Okay, also wo du reingeboren wurdest, ist oft das, wo du hingehörst, das als Grundsatz. Und manchmal ist zumindest der erste Weg, der erste Schritt. Frag nicht, soll ich jetzt woanders hingehen? Dann geh dahin, wo du hineingeboren wurdest von Gott. Und ein Prinzip ist dann noch Jüngerschaft, darüber haben wir ja in G12-Zeiten viel, viel gesprochen. In Gemeinde sollte es so sein, dass du dir, ja, modern Deutsch würde man sagen, Coaching, Mentoring holst, die Bibel nennt das Jüngerschaft, wo du jemandem erlaubst, dich einen Schritt, ein Stück deines Weges zu begleiten, zu führen. Nicht in der manipulativen Art und Weise, so wenn ich Leute habe, die von mir Jüngerschaft suchen, es sind auch Pastoren dabei und Führungskräfte oder jetzt Landtagsabgeordnete, die kommen ja auch nicht zu mir und sagen, Bernd, was soll ich tun? Soll ich das Auto kaufen oder das? Soll ich mich da aufstellen lassen, auf der Liste für einen Landtag oder da? Das ist doch gar nicht mein Job. Aber ich kann Dinge reflektieren, ich kann Dinge versuchen zu zeigen, blinde Flecken zu zeigen, die man selbst nicht sieht. Und danach muss doch jeder seine Entscheidung treffen. Richtig? Ich kann keine Entscheidung für dich treffen. Ich kann nicht sagen, wen sollst du heiraten? Das ist nicht mein Job. Ich kann dir Ratschläge geben, ich kann sagen, was ich sehe, aber dann musst du entscheiden. Und du musst die Entscheidung auch bezahlen, letztendlich. Es ist deine Sache nachher. Ich bin da ja auch raus nachher, ne? Wär übel. Axel Kühner schrieb mal eine schöne Geschichte. Ein Mann war mit seiner Gemeinde unzufrieden. Er sah die Mängel und Fehler, spürte den Sand im Getriebe und zog sich daraufhin immer mehr zurück. Er klagte und grollte. Da schenkte ihm Gott einen Traum. Ein Engel trug ihn hinauf in Gottes ewige Welt. Dort sah er das Haus Gottes als einen wunderbaren Tempel. Er staunte über das herrliche, majestätische Bauwerk. Doch da entdeckte er im Mauerwerk eine Lücke. Offenbar fehlte dort ein Stein. So entstand in dem schönen Bauwerk ein hässliches Loch. Was bedeutet diese Lücke im Haus Gottes? Fragte er den Engel. Diese Lücke hast du gemacht, als du dich aus der Gemeinde zurückzogst, sagte der Engel. Gott wollte dich an dieser Stelle gebrauchen, aber du sahst nur die Fehler der anderen. Vor lauter Klagen und Grollen über die anderen bist du gar nicht dazu gekommen, deinen Platz auszufüllen. Nun gibt es im Tempel diese hässliche Lücke. Da erwachte der Mann und mit neuer Freude arbeitete er in der Gemeinde mit. Trotz aller Unzulänglichkeiten wollte er ein lebendiger Stein im Haus Gottes sein und das Ganze mittragen und selbst getragen werden. Er wollte die Lücke im Haus Gottes ausfüllen. Und das ist das sechste Prinzip, was ich euch mitgeben möchte. Für mich eines der schönsten und einprägsamsten. Das Prinzip lebendige Steine. Diese Steine sind behauene Steine. Das seht ihr, das sind keine Ziegelsteine, alle gleich geformt. Es sind unterschiedliche Größen dabei. Manche Formen sind nicht ganz quadratisch. Aber sie alle sind miteinander verbunden. Und würde eines davon fehlen, könnte nicht jeder andere dieses ersetzen. Jedes ist unique, einzigartig, wie du. Und darum steht auch im 1. Petrus 2, 4 und 5a. Kommt zu ihm, Jesus. Er ist jener lebendige Stein, den die Menschen für unbrauchbar erklärten, aber den Gott selbst ausgewählt hat und der in seinen Augen von unschätzbarem Wert ist. Lasst euch selbst als lebendige Steine in das Haus einfügen, das von Gott erbaut wird und von seinem Geist erfüllt ist. Halleluja. Der zweite Punkt, den ich für euch habe, ist ganz schnell. Ich wollte euch nur mal, vielleicht gehe ich da im nächsten oder übernächsten Teil noch ein bisschen mehr drauf ein, eine Überschriftensammlung geben, warum die lokale Gemeinde unersetzlich ist. Die lokale Gemeinde ist Ausbildungsstätte, sie ist Trainingslager, Bootcamp, sie ist Brückenkopf, Eroberungsbasis, sie ist ein Lazarett für Verwundete, sie ist ein Schutzraum, sie dient der Charakterbildung, ein Charakterbildungszentrum, sie gibt Korrektur, sie gibt Ermahnung und Ermutigung, sie ist Familie. Und den Vorwurf höre ich manchmal, ja, Familie muss ich doch umdrehen. Hey, Familie ist nicht perfekt, aber sie ist Familie. Sie wissen, die gehören zusammen. Man streitet sich in der Familie, man wird mal laut, man versteht sich nicht, man ist nicht immer einer Meinung, aber man weiß, das ist meine Familie. Komme, was da wolle. Wenn's habe Fahrt kommt, bin ich hier. Okay, Familie. Die Gemeinde ist die Hand Gottes in dieser Welt. Die Hoffnung Gottes, sagte Bill Hybels immer. Ja? Das stimmt auch. Sie ist Kraftquelle. Sie ist Schlüssel zu wichtigen Verheißungen. Weil wo höre ich das Wort, wenn nicht in meiner Gemeinde? Wo Pastoren da sind, wo andere Prediger da sind, wo Kleingruppenleiter da sind, die sich in mich investieren, die das Wort mir zugänglich machen, gerade am Anfang. Und nachher darf ich selbst weitergeben auf die eine oder andere Weise. Und sie ist ein Vorbereitungsraum für die Ewigkeit. Wenn dich noch nicht begeistert hat, dass du in einer Gemeinde sein darfst, dann sollte das jetzt anfangen. Wenn du diese Liste siehst und denkst, ja, so habe ich das noch nie gesehen. Ich sehe immer nur, der ist zu spät zum Dienst gekommen. Da war der Ton nicht richtig. Da kam das Bild zu spät. So muss man ja heute sagen, im digitalen Gemeindezeitalter. Ja. Ey, Familie ist so. Aber Familie sagt sich Dinge auch. Lässt sich auch mal was sagen. Ohne sofort zu kämpfen. So sagen, ja, hast ja eigentlich recht. Ja, ich habe es versemmelt. Sorry, tut mir leid. Ich gebe mir mehr Mühe. Ich will es ja richtig machen. Okay, alles gut. Gehen wir weiter. Und das Dritte ist, die Liebe ist das Eintrittstor. Die Bibel nennt die Gemeinde die Braut Christi und den Leib Christi. Ich kann mir nicht vorstellen, zu Jesus zu sagen, Jesus, ich liebe dich, aber deine Braut kann ich nicht leiden. Aber genau das tun viele, viele Christen überall in Gemeinden, in unserer Gemeinde, in anderen Gemeinden und merken gar nicht, wie sehr sie den Herrn verletzen. Stell dir vor, du sagst zu Florian, Florian, ich kann dich so gut leiden, du bist super, aber deine Frau, die Lea, die kann ich nicht leiden. Was glaubst du, wie begeistert Florian wäre? Oh, danke, danke, ich freue mich. Du kommst mir nicht mehr ins Haus. Das wäre die normale Reaktion. Okay? Richtig? Ja, stell dir vor, Jesus würde dir das sagen. Du verabscheust meine Braut, nur weil du denkst, die hat Flecken oder die hat irgendwie was Unperfektes an sich. Ja, danke. Dann schau mal in den Spiegel. Du gehörst nämlich dazu. Verlieb dich neu. Da möchte ich werben drum. Kenneth Copeland hat dieses Jahr ausgerufen als das Jahr der lokalen Gemeinde. Wir haben gesagt, das Jahr des Glaubens und der Gnade. Ich glaube, das passt gut zusammen. Lass uns doch uns neu verlieben in lokale Gemeinde. Neu in den verrückten Onkel, in die bisschen seltsame Schwester, in den unperfekten Vater, was auch immer. Verlieb dich doch neu in das, wo Gott dich hingestellt hat. Und erkenne Gemeinde, genau wie Leiterschaft. Ich sage das immer wieder, Leiterschaft ist nichts, wovor du dich fürchten musst. Es ist eines der größten Geschenke, das du je bekommen wirst. Weil da ist jemand, den hat Gott gesetzt, damit er dir durch diese Weise dient. Viele haben ein schräges Bild, ja, Leiterschaft muss ich ja dienen. Das ist nicht die ganze Wahrheit. Andersrum ist es eigentlich richtig. Dienende Leiterschaft dient, auch wenn sie leitet. Mit einem anderen Herzen, als ein Despot es macht. So sollte es zumindest sein. Liebt eure Brüder. Das wäre eine Predigt für sich wert. Allein dieser eine Satz. Ich habe herausgefunden, dass das Jesus so wichtig ist, so erschreckend wichtig ist, dass wer das nicht tut, mit die übelsten Androhungen findet in der Bibel. Im Neuen Testament, die ich gefunden habe. Für Christen, die die Brüder nicht lieben. Ich bin immer wieder traurig, wenn ich sehe, wie jemand über jemanden anderen einfach negativ redet. Einfach negativ. Und dass oft alles, was geredet wird, negativ ist. Weil irgendjemand was nicht geschafft hat, weil irgendjemand nicht so ist, wie ich bin. Oder Dinge nicht so macht, wie ich denke, dass sie gemacht werden sollen. Also ich leite jetzt über 3 Jahrzehnte Gemeinde und das ist ein großes Vorrecht. Aber ich bin heute da, dass ich glaube, sagen zu können, du wirst mich nicht finden, wie ich negativ über irgendeine Person rede. Egal über wen. Das ist nicht mehr, wo du mich findest. Weil das gehört nicht in meinen Mund. Da habe ich weder ein Recht zu. Die Bibel sagt, was richtest du einen fremden Knecht? Auch als Pastor habe ich kein Recht, über einen anderen Pastor oder über einer aus unserer Gemeinde irgendwas Negatives zu sagen. Das ist nicht mein Business, verstehst du? Ich verstehe nicht alles. Manche Dinge lasse ich einfach stehen oder lassen mich auch ratlos stehen, ja. Aber warum sollte ich ein Wort negativ über jemanden sagen, der zu meiner Familie gehört? Ich mach's nicht mal über meine Feinde. Und preis sei Gott, ich habe Feinde. Ich habe Leute, die mich nicht mögen. Ich könnte furchtbare Dinge erzählen. Aber ich mache das nicht. Ich bete für solche Menschen. Und achte auf mein Herz. Und schau, ob was dran ist von dem, was sie sagen. Und ändere Dinge, wenn da was dran ist. Damit fahre ich gut. Wisst ihr, die einzigen Christen, die nicht Mitglieder einer Ortsgemeinde waren im neutestamentlichen Zeiten, waren die, die durch Gemeindezucht aufgrund des Festhaltens an einer schweren Sünde aus der Gemeinde ausgeschlossen worden waren. Das waren die Nichtmitglieder in einer lokalen Gemeinde. Ganz egal, ob das Jerusalem war, Korinth, Ephesus, Philippi, Kolossä, egal wo. Man wusste, dass man Teil der Familie war. Und mit der Taufe war das Ding entschieden. Die Bibel beschreibt, dass ein Christ ohne eine örtliche Kirchengemeinde wie ein Organ ohne Körper ist, wie ein Schaf ohne Herde, wie ein Kind ohne Familie. Es ist ein unnatürlicher Zustand. Das macht Paulus deutlich, wenn er schreibt, ihr gehört jetzt als Bürger zum Volk Gottes, ja sogar zu seiner Familie. Wie schön. Heute haben wir eine Gesellschaft voll mit unabhängigem Individualismus, mit vielen geistlichen Weisen, Christen, die von einer Gemeinde zur nächsten wandern, ohne wirklich dazuzugehören, ohne Identität, ohne Verantwortlichkeit, ohne Verpflichtung. Und viele glauben, es sei möglich, ein guter Christ zu sein, ohne zu einer Gemeinde dazuzugehören oder sogar auch ohne eine zu besuchen. Aber Gott würde diese Haltung strikt ablehnen. Die Bibel bietet viele überzeugende Gründe, warum du aktiv zu einer lokalen Gemeinde dazugehören solltest. Die Taufe war zur Zeit Jesu ein weit verbreitetes Instrument, um sich einer Glaubensrichtung anzuschließen. Das ist keine christliche Erfindung per se. Aber wer sich damals taufen ließ, dem musste niemand mehr erklären, dass er von da an verbindliches Mitglied der Gemeinde XY war, die ihn getauft hatte. Und von da an deren Regeln, an deren System auch gebunden war. Das war klar. Das erklärt die Taufe von 3000 Menschen direkt nach der Petruspredigt, was seine erste Predigt nach Pfingsten gehalten hat. Diese Menschen hatten zuvor viele der Predigten von Jesus wahrscheinlich schon gehört. Und die wussten, die Taufe heißt, ich gehöre jetzt zu diesen Petrus-Typen, hat er sie vielleicht damals noch genannt. Christus-Typen. Das Wort Christen ist ein bisschen später erst geformt worden. Zu dem, was die den Weg nannten. Okay? So, ich empfehle dir jetzt, wenn du zuhörst, vielleicht hörst du aus einem ganz anderen Bundesland zu, vielleicht aus einem anderen Erdteil. Geh die nötigen Schritte, wenn du sie noch nicht gegangen bist. Ich weiß, die meisten, die hier zuhören, haben längst Klarheit und wissen, wo sie zugehören. Wunderbar. Ändert da auch nichts dran. Das ist der Ort, wo du sein solltest. Aber wenn du noch keinen hast, dann finde heraus, in welche lokale Gemeinde Gott dich ruft. Und dann geh die nächsten Schritte, die eigentlich überall ähnlich sind. Verbinde dich irgendwo mit einer Kleingruppe vor Ort in dieser lokalen Gemeinde. Biete deine Mitarbeit an. Ich kenne wenige Pastoren, die sich nicht freuen, wenn jemand kommt und sagt, hier, ich stehe zur Verfügung. Ich würde gerne irgendwo mitarbeiten. Wo braucht denn jemand? Okay. Bei uns, wir haben Next Steps, da ist das ein bisschen anders aufgebaut. Aber wir brauchen jeden, den Gott hier hineinberufen hat. Und wir wissen, das ist auch eine typische Gemeindesache, wir wissen, dass nie 100% aller Mitglieder auch mitarbeiten, obwohl sie es eigentlich sollten. Aber wir zwingen auch keinen dazu. Wir ermutigen aber, auch gerade jetzt, vielleicht ist jetzt jemand da, der das hier sieht und sagt, ja, eigentlich mache ich gerade mal gar nichts. Ich habe immer noch so die Corona-Entschuldigung oder irgendwie. Glaub mir, es gibt Dinge zu tun, hier und jetzt, auch in Corona-Zeiten. So, wir freuen uns, wenn wir von dir hören oder die Dienstbereichsleiter freuen sich oder der, wo du ohnehin dazugehört hast bis zur Corona-Zeit. Geh doch mal hin, sag, kann ich irgendwas tun für euch? Wir freuen uns. Ist gut so. Sei dabei. Besuche einen Glaubensgrundkurs der Gemeinde. Bei uns ist das Bevo, das wir im Herbst wieder haben werden und das nach Begegnungswochenende, die Samstage, so ein Glaubensgrundkurs in dieser Form. Und gib treu deinen Zehnten. Ja, gib 10% deines Einkommens in die Kirche, wo Gott dich hingerufen hat. Bitte nicht zu uns, es sei denn, Gott ruft dich hierher. Aber ansonsten gib's dahin, wo du deine geistliche Nahrung bekommst, wo du dazugehörst. Und mach bitte nicht den furchtbaren Fehler zu sagen, jetzt ist Corona-Zeit, jetzt brauche ich ja nicht alles geben. Jetzt gerade solltest du ein bisschen mehr geben als vorher. Weil die Gemeinden, ich weiß, einige Gemeinden leiden richtig Not, weil die Einnahmen zurückgehen. Und die haben dieselben Ausgaben, ob da Leute sitzen im Raum oder nicht. Verstehst du? Die Gehälter müssen weiter bezahlt werden. Die Energierechnung, alles läuft weiter so. Sei treu, gerade in schwierigen Zeiten. Sei deiner Familie treu. Lass sie nicht hängen. Ich las jetzt von Warren W. Wirspe. Er schrieb, die Liebe ist das Kreislaufsystem des geistlichen Leibes, das allen Gliedern ermöglicht, in gesunder, harmonischer Weise zu funktionieren. Und das gefällt mir. Ein Kreislaufsystem, was uns miteinander in Funktion hält. Ich fasse es zusammen. Wir haben uns 6 Gemeindeprinzipien angeschaut. Wir haben uns die Segnungen der lokalen Gemeinde angeschaut. Und wir haben uns die Liebe als Eintrittstor zumindest angefangen anzuschauen. Weil da hängt tatsächlich alles dran. Wenn du keine Liebe hast, und Liebe ist die Entscheidung für einen Menschen oder für eine Gemeinde, der Gefühle folgen, ist nicht das Folgen von Gefühlen. Die Gefühle folgen der Entscheidung. Die christliche Gemeinde, sagte mal jemand, ist Gottes neue Menschheit als eine Art Kolonie, in der der Herr der Geschichte uns einen Vorgeschmack auf die erneuerte Einheit und Würde aller Menschen gibt. Und wenn wir als Gemeinde, als Kirche nicht das ausstrahlen können, dann läuft was schief. Wie gesagt, wir sind nicht perfekt. Aber wenn wir aufhören, in Beziehungen zu wachsen, sind wir krank. Gott liebt auch kranke Gemeinden, aber er will uns wieder heilen. Und die Gemeinde krankt ja nicht an der Masse, sondern manchmal an einer, zwei, drei Persönlichkeiten, die lieblos handelt und die sich bisher nicht davon distanziert hat, Buße getan hat und Vergebung. Und das sind Dinge, die sind wichtig. Wenn du negativ über irgendjemanden geredet hast, egal wer es ist, tu Buße vor Gott. Vielleicht manchmal sogar vor der Person, aber auf jeden Fall vor Gott. Und reinige dich davon. Verachte nicht die Schwachen in der Gemeinde. Verachte nicht die Ärmeren. Verachte nicht die, die vielleicht nicht im Business stehen oder die gewisse Dinge anders machen als du. Verachte niemals irgendjemanden. Das Prinzip der Ehre ist das Prinzip dieses Hauses. Und das gilt nicht nur von unten nach oben. Es gilt von oben nach unten und es gilt von der Seite zur Seite. Wir ehren einander. Jeder Mann, jede Frau, jedes Kind, jeden Jugendlichen. Wir ertragen die schwierigen Phasen des Lebens, die es gibt. Ob eine Frau gerade in die Wechseljahre kommt oder ein Junge in die Pubertät oder ein Mann in die Midlife-Crisis, whatever. Wir halten es aus, weil wir Familie sind. Versteht ihr? Das ist der Unterschied. Wenn wir nicht Familie sind, sind wir eine Zweckgemeinschaft. Solange es mir gut tut, bleibe ich und danach bin ich wieder weg. Aber Familie bleibt zusammen bis zum Schluss. Stell dir doch mal vor, du bist 100, liegst im Krankenhaus und dein Arzt sagt, du, das sind die letzten 2 Tage deines Lebens, geht nach Hause. Wen willst du dann sehen? Wer kommt dann? Sind da noch Leute in deinem Leben da, wenn du 100 bist? Warst du so lieb zu den anderen, dass sie dich besuchen kommen? Dass sie mit dir deinen Heimgang feiern, wenn es soweit ist? Oder stirbst du wie so viele Leute alleine? Oder sogar verbittert und einsam? Ich weiß, wir denken nicht diesen Gedanken, weil der ist ja unangenehm. Aber ich denke diesen Gedanken manchmal. Ich stelle mir manchmal vor, wenn es mir mal nicht gut ging, dann wüsste ich, einige aus der Gemeinde wären einfach da. Wären einfach da. Würden Hallo sagen, würden mir was schreiben. Schachtelpralinen vorbeibringen, keine Ahnung, irgendwas. Einfach nur, um zu sagen, ich habe dich lieb, ich stehe bei dir, ich bete für dich. Und das brauchen wir. Das ist wichtiger als vieles, vieles, was wir auch gerne haben, wie Heilung und Erfolg und Wohlstand. Das sind alles nette Dinge, die Gott uns nebenbei geben möchte, gar keine Frage. Wir stehen dazu. Wir sind Word of Faith Church, wir sind Glaubensgemeinde, wir sind Heilungsgemeinde, wir sind Wohlstandsgemeinde. Und ich würde nichts anderes sein wollen. Ich bin seit über 30 Jahren gesegnet durch diese ganzen Dinge. Aber der Kern ist immer noch der Kern. Der heißt Jesus Christus und der heißt Liebe. Liebe, die sich ausdrückt. Okay, und jetzt drücken wir uns noch aus in der Form, wie ich gesagt habe. Wenn du das hier siehst, online, offline, und du sagst, ich habe noch keine Beziehung zu Gott, geschweige denn zu Gemeinde. Ich höre das mit großen Ohren, aber sowas habe ich noch nie gehört. Oder das wollte ich bisher vielleicht nicht. Wenn du überführt worden bist, und dann weißt du das, dass der Heilige Geist in dir am Arbeiten ist. Du machst, ja, 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 ja. Mein Leben macht keinen Sinn, ohne dass diese Sache geklärt ist. Und das ist so. Dann bitte schließ doch jetzt deine Augen. Heb eine Hand zu Gott und sprich mir nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Und ich bringe dir jetzt meine Lebensschuld. Bitte vergib mir alle meine Sünden. Es tut mir leid, Herr. Ich entscheide mich heute. Ich will dir nachfolgen, Jesus. Von jetzt an, bis zu meinem letzten Atemzug und dann in Ewigkeit. Sei mein Herr und Vater. Amen. Das war's. Das war's. Wie sagt man früher beim Zahnarzt, es hat doch gar nicht wehgetan. Das tut gut. Aber das war nur der erste Schritt. Die nächsten Schritte kommen. Wenn du das ernst gemeint hast, schau jeden Morgen, steh ein paar Minuten früher auf, schau in deine Bibel, schau ins Neue Testament, beginn dort zu lesen und sprich mit deinem Gott wie mit deinem besten Freund. Lass ihn wissen, wie es dir geht. Bitte ihn um das, was du brauchst und hör ihm zu, was er so denkt über deinen Tag, der kommt. Schließ dich Christen an in deiner Region. Wenn du hier aus Limburg bist, gerne hier im Christuszentrum. Aber wo auch immer du wohnst, du findest lebendige Christen überall in deiner Umgebung. Online bist du hier natürlich willkommen, bis du irgendwo einen Anschluss hast. Aber letztendlich, du brauchst Leute vor Ort, die mit dir Leben teilen. Und ich würde mich freuen, von dir zu hören. Gerne, wenn du mir eine E-Mail schreibst an pastor@cclm.de. Ich freue mich, von dir zu hören, dass du eine Entscheidung für Gott getroffen hast. Schick dir auch gerne noch eine Kleinigkeit zu, als Willkommensgeschenk sozusagen im Reich Gottes. Okay, ich bin soweit durch. Ich freue mich jetzt. Wir feiern jetzt Abendmahl zusammen. Das Handout von dieser Predigt, wer das haben möchte, es wird am Mittwoch verschickt mit der Rundmail. Wenn du noch nicht eingetragen bist zur Rundmail, bitte hol das nach. Es lohnt sich wirklich.
Liebe Hörerin, lieber Hörer. Mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben Sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden Sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht, Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir. Und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird. Und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott-Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief, dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir einen Fax an den 06432 98174 oder eine E-Mail an info@cclm.de, alles kleingeschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Downloadbereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.